Ja, heute geht's um den Hirten. Um die Hirten. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit dem Dienst eines Hirten seid. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo das seltener geworden ist. Es gibt sie noch. Auch in Deutschland gibt es Hirten, Schäfer, die mit den Herden unterwegs sind. Aber es ist ein bisschen selten. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal praktische Erfahrungen mit Viehherden hatte und sie vielleicht auch auf den Weiden getrieben hat. Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Meine Schwiegermutter, die kommt aus Rumänien, die ist jetzt schon gestorben, aber die kannte das noch, mit den Schulsachen auf dem Feld zu sein, die Herden mitzuhüten und nebenbei Hausaufgaben zu machen als Schülerin. Und meine Frau, die stammt aus Rumänien, die hat einen Verwandten dort, der ist ein richtiger Hirte. Wie man das auch von früher noch kennt, der ist den ganzen Sommer über mit den Schafherden in den Karpaten unterwegs, auf den Bergen. Und wenn er dann im Herbst die Schafe wieder mit runtertreibt, dann sieht er aus wie ein Schaf, der riecht wie ein Schaf. Und der muss sich dann erstmal wieder an die vielen Menschen gewöhnen, weil er wirklich dann monatelang mit den Schafen und mitunter mit wenigen anderen Hirten dort draußen in der Wildnis unterwegs ist, in den Bergen. Und einmal, als wir in Rumänien mal wandern waren, so ein Tagesausflug in den Karpaten dort, haben wir auf den Bergen dort mehrere Schafherden gesehen, die zusammengekommen sind. Also es war jetzt nicht von der Verwandtschaft meiner Frau, das waren irgendwelche Hirten, die dort ihre Schafherden hatten und die haben sich zusammen getroffen. Die Hirten haben zusammen mit Dudelsack irgendwelche wie Musik gemacht und sich ausgetauscht. Allzu viel haben die nicht geredet, das sind sie auch nicht gewöhnt. Aber die haben sich dort getroffen, die ganzen Schafherden haben mit einmal eine große Herde gebildet, haben dort zusammen das Gras gefressen. Und ach so, hier nochmal ein Bild von einer Herde. Und haben sich dort zusammen vergnügt und irgendwann haben die Hirten ein Signal gegeben, haben gepfiffen oder irgendwie signalisiert, dass es losgeht und sind in verschiedene Richtungen gegangen und dieser Riesenhaufen Schafe hat sich mit einmal aufgeteilt und jedes Schaf ist zu seinem Hirten gegangen und die Herden haben sich wieder getrennt und sind in verschiedene Richtungen weitergezogen und haben auf das Signal vom Hirten geachtet und es hat reibungslos funktioniert. Und da merkt ihr schon, jetzt klingt schon was an, was man ja auch über Jesus sagt. Ja, er ist der gute Hirte. Und die Schafe, die hören auf das Signal von ihrem Hirten. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten, die wissen, wenn der jetzt sagt, es geht los, dann geht's los. Und die haben da auch ihre eigene Sprache, da die Hirten, wie die mit ihren Schafen kommunizieren und es funktioniert. Wahnsinn. Wenn ich irgendwie rufen würde, es würde kein, nicht das dümmste Schaf würde drauf kommen, mir nachzufolgen. Aber bei den Hirten funktioniert das, weil es wirklich die Hirten sind von dieser Herde. Die kann man nicht austauschen. Zu dieser Herde gehören diese Hirten. Da kann nicht irgendein anderer kommen und die Schafe rennen da auch nicht jedem hinterher. Und das ist das absolut Faszinierende, dass Schafe auf die Stimme von Hirten reagieren. Und wie gesagt, da klingt was an, was wir auch in der Bibel lesen. Und damit will ich heute einsteigen mit Johannes 10. Das Kapitel 10, da geht es um den guten Hirten, nämlich um Jesus als guten Hirten. Und er selber lehrt darüber, was es bedeutet, Hirte zu sein. Ich lese einige Verse, lasse immer mal was aus zwischendurch und werde dann sagen, worum es mir geht. Ab Vers 11 heißt es, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Weiter ab Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und dann ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Das ist das, was Jesus sagt. Und da redet er über sich selber. Und er sagt auch, ich und der Vater, wir sind eins. Also Jesus redet hier allgemein über Gott, kann man sagen. Und er sagt, Gott ist wie ein Hirte. Also Gott hat in sich die Eigenschaften eines Hirten. Und da ist es relativ egal, ob man da über Jesus redet, über den Vater oder wie auch immer. Gott im Allgemeinen hat die Eigenschaften eines Hirten und ist in sich von seinem Wesen her ein Hirte. Und warum ist er das? Jesus zählt hier einige Eigenschaften auf. Er sagt zum einen, ich bin bereit, mein Leben zu geben für die Schafe, um Schafe zu retten. Ich habe genau die Punkte hier nochmal. Jesus ist ein Hirte, weil er ist bereit, sein eigenes Leben für die Schafe zu riskieren. Bei dem Verwandten meiner Frau in Rumänien, da macht es diese Aussage auch noch mehr Sinn, weil in Rumänien, da gibt es über 6000 Braunbären und über 3000 Wölfe und über 1000 Luchse und was da alles noch so in den Wäldern unterwegs ist. Da kriegt man noch mehr so ein Feeling dafür, dass es auch tatsächlich darum geht, die Schafe zu verteidigen und irgendwie einen Weg zu finden, dass sie nicht einfach geraubt werden. Und weiß nur nicht, wie gefährlich das für die Menschen im Einzelnen dort ist, aber Jesus redet auch aus einer Zeit heraus, wo das durchaus ein Thema ist, für seine Schafe auch sein Leben zu riskieren. Von David kennen wir diese Geschichten, ne? Der hat gegen Bären gekämpft und Löwen und so. Und wenn es Löwen gäbe im Erzgebirge, könnte man das auch noch mehr nachvollziehen hier. Aber Jesus sagt, ein Hirte ist bereit, sein Leben zu riskieren für seine Schafe, um die zu retten. Und so ist Gott. Und dann, was noch eine Eigenschaft ist, wo Jesus sagt, deswegen bin ich wie ein Hirte und der Vater ist wie ein Hirte, er kennt seine Schafe. Und das ist das Faszinierende. Dass Hirten ja wirklich ihre Schafe kennen, ihre einzelnen Schafe, für mich ist das ein Riesenhaufen Wolle. Und ein Hirte schaut dort rein und kennt jedes einzelne Schaf und kann zu den einzelnen Schafen was sagen. Also ich war vor ein paar Jahren mit einer Seniorengruppe in einer Schäferei im Osterzgebirge und die haben mehrere hundert Schafe und wir haben uns das dort mal erklären lassen, wie das funktioniert. Und der Hirte, also der Schäfer, der das dort geleitet hat, der hat uns da die Stallanlagen gezeigt und da waren zig Schafe und wir wissen nicht wie viele in verschiedenen Krüppchen und der konnte dort zu den Schafen was sagen und der kennt die Charaktere der einzelnen Schafe. Und ich könnte die kein zweites Mal irgendwie unterscheiden, aber er sieht einen Haufen Schafe und kennt jedes einzelne, weil er einfach mal der Schäfer ist, weil er der Hirte ist. Und er kennt die Geschichte der Schafe, der hat die teilweise selber bei der Geburt mit rausgeholt irgendwie und weiß, wie die aufgewachsen sind und weiß auch, was sie für einen Charakter haben und auf wen er ein bisschen mehr aufpassen muss und wie die alle funktionieren. Weil er der Hirte ist, kennt er die Schafe. Und für mich war das der Wahnsinn, das mal mitzuerleben dort. Und was für mich auch total spannend war, zu sehen, wie er diese Schafe liebt. Also das war für ihn nicht nur Wollproduzenten oder Fleischproduzenten oder sowas. Das war nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, dass er viele Schafe hat, sondern man hat gemerkt, wie er über die Schafe geredet hat und die dort mal gepackt hat und irgendwas demonstriert hat an den Schafen. Hat zum Beispiel auch erzählt, wie er sie manchmal transportiert, wenn er gerade wenig Zeit hat, dann wird auch so ein Schaf mal hinten auf dem Rücksitz angeschnallt und dann noch so irgendwo hinbringen muss. Aber jedenfalls, wie er auch diese Schafe dort behandelt hat und darüber geredet hat, man hat gemerkt, er liebt diese Schafe. Und jetzt für jemanden, der mit Schafen vorher nicht viel zu tun hatte, ist es erstaunlich, wie sehr man Schafe lieben kann. Aber daran hat sich gezeigt, dass er wirklich der Hirte ist. Keiner kann seine Schafe so lieben wie der Hirte von dieser Herde. Und das ist der nächste Punkt. Ein Hirte liebt seine Schafe. Und zwar über alles. Das ist sein Leben. Die Herde ist das Leben von so einem Hirten. Sonst wäre ein Hirte auch nicht bereit, sein Leben dafür zu riskieren. Da merkt man, welchen hohen Stellenwert die Schafe für den Hirten haben. Und Jesus redet ja auch darüber, erzählt auch ein Gleichnis, dass ein Hirte selbst das 100. Schaf, wenn 99 noch da sind, wegen dem 100. würde er noch hinterher rennen, um das wieder zurückzuholen, weil er es liebt, weil es dazugehört, weil es Teil von seiner Herde ist. Und das ist ein Punkt, den wir bei Gott wirklich verstehen müssen. Wenn Gott ein Hirte ist, dann liebt er grenzenlos und es ist eine unzerbrechliche Liebe, die er hat zu seinen Schafen. Gottes Liebe zu uns Menschen kann durch nichts auf dieser Welt zerbrochen werden. Es gibt nichts, was sozusagen ihn abspenstig machen könnte von uns in seiner Liebe. Und man kann sich auch seine Liebe weder verdienen noch verlieren. Also ich kann nichts dazu tun, dass er mich mehr liebt, ich kann nichts dafür tun, dass er mich weniger liebt, sondern seine Liebe steht einfach, weil wir sind und nicht, weil wir was tun oder weil wir was nicht tun. Und seine Liebe zu uns ist auch unabhängig davon, ob wir Teil seiner Herde sein wollen, ob wir seine Erlösung wirklich in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Das ist uns freigestellt. Selbst wenn wir ihn überhaupt nicht ausstehen können, liebt er uns trotzdem. Und das ist so eines der tiefsten Wesensmerkmale eines echten Hirten. Deswegen ist Gott ein Hirte. Die Bibel ist voll davon zu beschreiben, wie unzerbrechlich Gottes Liebe ist. Johannes 3, Vers 16 und 17. So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also Jesus war wirklich bereit, sein eigenes Leben zu geben für die Schafe. Und dann Vers 17, er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, also um sie zu verdammen, sondern damit sie gerettet wird. Gottes Ziel war nicht zu kommen auf diese Erde, um zu verdammen, sondern um zu retten, weil er liebt. Oder Römer 8, Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch die Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Keine Macht der Finsternis, gar nichts, was es irgendwie gibt im Universum, ist in der Lage, uns zu trennen von der Liebe Gottes, weil er der Hirte ist. Oder Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, er ist nicht für uns gestorben, weil wir uns Mühe gegeben haben, von unserer Sünde wegzukommen, sondern er ist gestorben für uns, als wir noch Sünder waren. Völlig unabhängig von unseren Taten war er bereit, sich selbst zu geben aus Liebe. Und wir haben dann die Wahl, was wir damit anfangen. Aber seine Liebe ist völlig frei von allem und sie ist unzerbrechlich und steht immer für jeden Menschen auf dieser Erde, weil er der Hirte von allen sein möchte. Und das ist sein Anspruch, der Hirte der ganzen Erde zu sein, der Hirte der ganzen Menschheit von 7 Milliarden Menschen und allen, die schon da waren. Und das ist Gottes Herz, sein Wesen. Wenn er auf diese Erde schaut, dann schaut er mit dem Blick eines Hirten. Das heißt, er liebt uns einfach, weil wir seine Schafe sind oder einfach, weil wir überhaupt Schafe sind. Die Bibel ist da an der Stelle auch nicht sehr schmeichelhaft. Sie vergleicht uns mit Schafen. Aber er liebt uns, weil wir seine Schafe sind und nicht, weil wir gute Schafe sind. Das macht einen Hirten aus. Der liebt seine Schafe auch mit ihrer Unterschiedlichkeit, auch wenn sie bockig sind. Er hat auch die Böcke lieb unter uns. Genau. Das heißt noch nicht, dass wir immer Teil seiner Herde bleiben und seine Errettung in Anspruch nehmen müssen, aber seine Liebe zu uns ist unzerbrechlich. Dann eine Eigenschaft Jesu als Hirte ist auch, er wird gekannt von seinen Schafen. Also nicht nur er kennt die Schafe, sondern die Schafe kennen ihn. Das ist auch wichtig. Die Herde folgt dem Hirten, den sie kennt. Er macht sich sichtbar, er macht sich hörbar, er macht sich spürbar für seine Schafe. So ist unser Gott. Also unser Gott, der ist nicht, der hält sich nicht im Hintergrund. Gott bleibt nicht im Hintergrund und hält sich zurück, sondern er macht sich hörbar, sichtbar, spürbar. Auf jede Weise, er tut was dafür, dass man ihn kennen kann, dass man ihn wirklich kennenlernen kann. Wer Teil seiner Herde wird, der hat die Möglichkeit, ihn wirklich kennenzulernen und mit ihm und seiner Stimme vertraut zu werden. Ein echter Hirte, also Gott als Hirte, der sucht die Einheit der Herde. Das ist auch das, was Jesus sagt in diesem Text. Die Schafe kommen zwar nicht alle aus dem gleichen Stall oder von dem gleichen Hof, aber unter seiner Leitung werden sie eins. Die Herde wird eins durch diesen einen Hirten. Und nicht, weil die Herde gleich tickt oder den gleichen Ursprung hat in jeder Weise, sondern er sagt, ich habe auch noch Schafe, die ich aus einem anderen Stall holen werde. Aber es wird eine Herde sein unter diesem einen Hirten. Die Einheit, die entsteht durch ihn selbst. Er ruft die Schafe aus den verschiedenen Höfen, aus den verschiedenen Ställen. Und das kann man jetzt sich so vorstellen, auch in Bezug auf den Leib Jesu, die Gemeinde Jesu, wo es auch manchen Stall gibt, wo die Schafe gar nicht wissen, dass es noch mehr Ställe gibt. Aber es gibt sie. Und Jesus sagt, ich habe auch noch, er definiert das auch nicht näher, er sagt, ich habe auch noch welche in einem anderen Stall, das kennt ihr gar nicht. Aber die gehören auch dazu, die hole ich auch noch mit dazu. Ich habe das auch in Rumänien, also ihr merkt, in Rumänien kann man viel beobachten, habe ich das auch mal gesehen in einem Dorf, wie Kühe von der Weide die Dorfstraße runtergelaufen sind und so ein paar Jungs hatten auf die aufgepasst. Und dann sind die einzelnen Kühe in unterschiedliche Höfe reingegangen, wo die halt herkommen. Und am nächsten Morgen kommen wieder die Jungs, die auf die Schafe, auf die Kühe aufpassen. Und dann kommen die Kühe aus ihren unterschiedlichen Höfen raus und bilden eine Herde die tagsüber dann auf der Weide. Das heißt, die kommen jeder aus einem unterschiedlichen Stall, aus einem unterschiedlichen Hof, aber sie werden zu einer Herde, weil sie dieselben Hirten haben. Weil es dieselben sind, die sie dort abholen und die müssen denen auch gar nicht sagen, wo die dann hingehören, die wissen das einfach. Die Kühe folgen und die finden ihre Heimat. Und das ist das Faszinierende. Jesus sagt, genau so ist es auch unter uns Menschen in seinem Leib, dass wir aus unterschiedlichen Höfen kommen, aber unter ihm eine Herde sind und er sucht die Einheit der Herde. Er sucht die Einheit. Und er lässt sich die Herde nicht rauben. Das ist das, was er sagt. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist das Wesen Jesu, dass er kämpft um seine Herde. Dass er kämpft um seine Schafe, um uns. Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und das ist eine ultimative Kampfansage. Niemand. Es wird niemand sie aus meiner Hand rauben, wo Jesus sagt, es wird nicht gelingen. Und das ist ja auch das, was die Bibel sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. An der Stelle ist der Hirte selbst hinterher, dass die Pforten der Hölle und nichts auf dieser Welt, die seine Gemeinde, seine Herde überwinden wird, sondern da wird er selber darauf achten, dass ihm niemand das aus der Hand raubt. Er erhebt Anspruch auf die Herde. Er beschützt die Herde und er verteidigt die Herde. Und das ist das Wesen eines Hirten. Wo Jesus sagt, das macht einen Hirten aus. Wenn wir uns zur Herde Gottes halten und auf seine Stimme hören, dann wird er selbst dafür sorgen, dass wir von niemandem aus der Herde geraubt werden. Er ist der Hüter seiner Herde. Und das ist sowas Kraftvolles, Teil von seiner Herde zu sein, unter seiner, Obhut zu sein, wenn er der Hirte ist. Und der siebte Punkt an dieser Stelle ist, Jesus spiegelt an der Stelle zu 100% diese Hirteneigenschaften wider, die der Vater selbst hat. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also Gott ist vollständig, als Vater, Sohn, Geist, wie auch immer, hat er das Wesen eines Hirten. Und das dringt durch überall, wo Gott ist. Und es ist dann interessant, es gibt in diesem Textabschnitt, gerade wo es um die Einheit zwischen Jesus und dem Vater geht, in diesem Zusammenhang, da gibt es so eine wörtliche Doppelung, also so eine Übereinstimmung, wo eigentlich zweimal derselbe Satzteil auftaucht, nämlich eine Eigenschaft, die taucht an der Stelle zweimal auf und in dem Zusammenhang sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. An der Stelle sind wir uns wirklich sowieso absolut einig und das ist die Aussage und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Dieser vorletzte Punkt, da heißt es erst in Vers 28, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, sagt Jesus. Und im nächsten Vers, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Absolut kraftvoll. An dieser Stelle sagt Jesus, niemand wird sie aus meiner Hand rauben und niemand wird sie aus der Hand des Vaters rauben. Ich und der Vater, wir sind eins. Da achten wir drauf. Also Gott selbst in seiner ganzen Fülle, in seinen ganzen Wesenszügen, achtet darauf, dass niemand uns aus seiner Hand raubt. Das ist eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes, die Jesus hier darstellt. Und das Wort dafür eigentlich, was Jesus meint, ist hüten. Das ist das, was ein Hirte tut. Etwas behüten. Etwas zu hüten, wie sein Augapfel. Davon redet Jesus hier. Hüten bedeutet, dass ich was in Schutz nehme, dass ich auf etwas aufpasse, damit ihm nichts zustößt. Hüten bedeutet, vor dem Zugriff anderer zu bewahren oder vor dem Sichtfeld der anderen etwas zu verbergen oder etwas in Sicherheit zu bringen. Und das deutsche Wort hüten, was wir kennen, das hat einen sprachlichen Ursprung mit dem Wort Hut. Also wenn man einen Hut auf hat. Und das kann man sich als Bild einfach vorstellen. Ja, wozu ist ein Hut da? Ein Hut verbirgt und schützt unseren Kopf vor Regen, vor Wind, vor Dachlawinen, vor runterstürzenden Dachziegeln. Also im Grunde ein Hut, der hütet etwas, der verbirgt was unter sich und nimmt etwas in Schutz. Ja? Und deswegen haben zum Beispiel die Gründer von Herrnhut, also dieser Ort in der Oberlausitz, den Zinzendorf gegründet hat, die haben den Ort so genannt, unter des Herrn Hut, also das sozusagen, man kann sagen, unter Gottes Hut, ne? Also unter dem Schutz Gottes. Dort sollte diese Gemeinschaft von unterschiedlichen Christen entstehen, dort in Herrnhut, unter des Herrn Hut, unter dem Schutz Gottes. Und genau das ist der Punkt, Hirten bergen ihre Herde unter ihrer Obhut und beschirmen sie. Das ist das, worauf Jesus hier hinaus will, und er sagt, es wird keiner auch nur ein Schaf rauben, was sich zu meiner Herde hält und was Teil von meiner Herde sein möchte und was meine Stimme kennt. An der Stelle ist er sehr, sehr direkt, sehr entschieden. Und das ist eine der zwei wesentlichen Eigenschaften, wie ich finde, von einem Hirten. Nämlich, dass er hütet, das ist die erste Eigenschaft. Die zweite wäre dann, dass er zur Quelle führt. Darauf werde ich vor allen Dingen am Ende nochmal Bezug nehmen. Aber ein Hirte hütet seine Herde und er führt sie dann auch zur Quelle. Und wo eine Quelle ist, da wächst auch Gras. Also das ist im Grunde ist das Wesentliche, dass Wasser da ist. Ja? Aber darauf werde ich dann nochmal eingehen. Und Gott selbst in seiner ganzen Fülle als Vater, Sohn und Geist, der wird in der Bibel als das ultimative Vorbild eines Hirten dargestellt. Also er ist der Hirte schlechthin, deswegen, wenn wir über den Dienst von Menschen reden, die als Hirten dienen, ist es wichtig, an der Stelle wahrzunehmen, was sagt Gott darüber aus, wie ist er auf welche Weise ist er selber ein Hirte. Und durch die Bibel zieht sich das durch, dass Gott erscheint eigentlich wie ein Hirte, also jemand, der etwas hütet, der seine Hände drüber hält, der etwas unter seinen Hut nimmt. Das geht von Anfang an los. Es heißt in 1. Mose 1, Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, also da war noch Chaos auf der Erde, das war sozusagen der Beginn der Schöpfung, heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, also der Heilige Geist, und dieses Wort schweben, was da auftaucht, das taucht eigentlich nur zweimal in der Bibel auf, in der Form, und das kann man auch übersetzen mit er brütete über dem Wasser, also man kann sich vorstellen, wie eine Henne ihren Nachwuchs, ihre Küken, unter sich wärmt und schützt, damit es wachsen und gedeihen kann und es unter sich verbirgt und in Schutz nimmt. So war der Heilige Geist über dieser Erde, bevor das mit der Schöpfung so richtig losging. Die zweite Stelle, wo dieses Wort auftaucht, also er schwebte, das ist in 5. Mose 32, Vers 11. Und da heißt es, wie ein Adler sein Nest aufstört, also so die Jungen raustreibt aus dem Nest, über seinen Jungen schwebt, da ist dieses Wort, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitet ihn der Herr allein. Also dieses Bild, wie ein Adler eigentlich mit seinen Flügeln über seinen Küken schwebt, also über seinem Nachwuchs. Und das ist dieser Gedanke, der Heilige Geist, und damit ging die Welt los. Der Heilige Geist war über dieser Erde wie über seinem Nachwuchs, und birgt es unter sich, er hütet es, er nimmt es in Schutz, damit was wachsen kann. So legt Gott los. Das ist eigentlich der Beginn von allem. Dann also der Heilige Geist wie ein, man kann sagen, wie ein Hirte oder wie eine Henne oder so. Dann geht es weiter, das wird also vom Vater, vom Sohn, vom Geist überall so bezeugt. Auch der Vater, also so im Alten Testament Jahwe, wenn da steht der Herr, da heißt es zum Beispiel, siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Psalm 121, Verse 4 bis 5. Also Gott selbst als der Hüter Israels oder als dein Hüter der auf dich Acht gibt. Oder dann das, was wir über Jesus gelesen haben, ja, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er hat die Schafe unter sich, also Gott vollständig als Hirte. Und dann wird es interessant. Die Menschen selber, die Gott geschaffen hat, wurden eigentlich auch geschaffen mit einer Hirtenfunktion. Das geht schon damit los, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat gleich mehrere geschaffen, Menschen als Gemeinschaft, auch mit der Verantwortung füreinander, eigentlich aufeinander Acht zu geben. Und dann auch diese Aufforderung, bebaut und bewahrt die Erde und diesen Garten, den Gott gegeben hat, könnt ihr alles nachlesen in den ersten Kapiteln der Bibel, dass die Menschen haben den Auftrag gekriegt zu bewahren, also eigentlich zu hüten. Und das eine der ersten Dinge, die beim Sündenfall zerbrochen ist, ist dann die Fähigkeit, ein guter Hirte zu sein. Denn Kain und Abel, ihr kennt vielleicht die Geschichte, da kommt Gott zu Kain und fragt, wo ist dein Bruder Abel hin, nachdem er ihn erschlagen hat. Und Kain sagt sozusagen, wie soll ich das wissen? Er sagt, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Fragt er Gott, bin ich meines Bruders Hüter? Also bin ich dafür zuständig, auf ihn aufzupassen, ihn in Obhut zu nehmen, ihn in Schutz zu nehmen, nachdem er ihn gerade erschlagen hat? Und an der Stelle merkt man, da ist was Grundlegendes zerbrochen durch den Sündenfall. Nämlich die Fähigkeit des Menschen, ein echter Hirte zu sein. Und füreinander Verantwortung zu übernehmen, für sich gegenseitig in Obhut zu nehmen, sondern sie fangen an, sich gegenseitig zu erschlagen. Also genau das Gegenteil. Obwohl die Menschen mal dafür geschaffen waren, zu bewahren und zu bebauen und füreinander da zu sein, passiert hier genau das Gegenteil. Und Jesus sagt dann, das wird er, also unter den Menschen, die ihn nicht kennen, wird es eher noch schlimmer als besser. Er sagt über die Endzeit zum Beispiel, am Ende der Zeiten wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Matthäus 24, Vers 12. Das heißt, es geht immer mehr auseinander, dass Menschen nicht mehr eine Hirtenfunktion füreinander übernehmen. Und dieser Prozess, der setzt sich bis zum Ende fort unter denen, die Gott nicht kennen. Und dem gegenüber, und das ist jetzt das Krasse, das Spannende, dem setzt Gott was entgegen. Und das ist die Gemeinde Jesu. Das ist der Leib Jesu, wo er sagt, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass sozusagen mein Blut in euren Adern fließt. Er sagt, die Nachfolger von Jesus, der Leib Jesu, ist der Ort auf dieser Erde, wo echtes Hirtensein eigentlich wieder gelebt und trainiert wird. Die Gemeinde ist berufen, eine Gemeinde von Hirten zu sein, wo man sich hütet gegenseitig, wo man sich gegenseitig in Schutz nimmt. Und dann liest man das durch die Briefe, Paulusbriefe hindurch, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, also dass man sich gegenseitig trägt und behütet. Oder 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also Menschen, die füreinander da sind und füreinander eigentlich Hirten sind. Und da merkt man es wieder, das war jetzt, finde ich, eine wichtige Vorrede, man merkt es wieder an dieser Stelle, dass diese fünf Dienste, um die es jetzt geht in diesen Wochen, also Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, die bilden alle fünf was ab, was eigentlich wichtig ist für den gesamten Leib Jesu, also für uns alle. Aber es gibt Leute, die verkörpern eine dieser Eigenschaften so sehr in sich, die sind von Gott über das Maß hinaus, sage ich mal, begabt, genau diesen Bereich zu verkörpern und darzustellen, dass sie einen Weg bahnen für die gesamte Gemeinde Jesu. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, die in ihrem Bereich so stark unterwegs sind, dass Paulus sagt, die rüsten die Gemeinde zu. In diesem Bereich. Also Hirten werden neue Hirten hervorbringen. Propheten werden neue Propheten hervorbringen in der Gemeinde Jesu. Und so kann man das überall runterbrechen. Sie bilden eigentlich eine Eigenschaft Gottes ab. Gott trägt das alles in sich. Er ist der Urapostel. Er ist selber gesandt, also was es bedeutet, auf diese Erde. Jesus ist gekommen. Er ist der größte Prophet aller Zeiten. Er ist der größte Evangelist aller Zeiten, weil er das Evangelium in sich selbst verkörpert. Ja? Er ist das Evangelium. Und er ist auch der größte Hirte aller Zeiten in der Weise, wie er die Menschheit hütet, wie er seinen Leib hütet. Und deswegen sind diese Dinge für uns alle wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir erkennen, wo Gott Menschen einsetzt, die eine Autorität, eine Vollmacht haben von ihm, die ganze Gemeinde zuzurüsten, genau in diesem Bereich, dass wir echte Hürden erkennen. Menschen, die mehr als alle anderen die Fähigkeit haben, andere Menschen in Obhut zu nehmen und zu versorgen, das sind Menschen, die man Hirten nennt. Das lateinische Wort dafür ist Pastor. Das ist uns vertraut. Das ist aber ein bisschen irreführend, weil der Begriff Pastor eigentlich heute ein Berufsbild beschreibt, das unter anderem aus Veranstaltungsmanagement, Administration, Führungskompetenz, Seelsorge, Verkündigung, Evangelisation, Kinder- und Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter besteht. Nicht überall, aber das ist so die eierlegende Wollmilchsau, ne? Wie man sagt. Also jemand, der irgendwie Haufen Sachen in sich vereinen soll. Und wenn man sagt, das ist der Pastor, na, viele, die so fit sind und sich mit Gemeinde und Kirche auskennen, die wissen, mit welchen Anliegen man sich alles an den wendet und was eigentlich alles zu seinen Aufgaben gehört. Und das ist dann sogar noch interessanter, gerade in vielen Freikirchen oder so unabhängigen Gemeinden im englischsprachigen Raum, da gibt es dann noch den Senior Pastor, den Assistant Pastor, den Associate Pastor, den Youth Pastor, den Worship Pastor, den Military Pastor, den TV Pastor und was weiß ich, was es alles gibt. Wobei man da sagen muss, immerhin haben diese Leute wenigstens noch ein bisschen mehr Rollensicherheit als in unseren Kirchgemeinden oft, wo man einfach Pastor heißt oder Pfarrer und irgendwie man nicht so richtig weiß, was alles dazugehört, aber es ist eine ganze Menge. Aber die eigentliche Hirtentätigkeit, also Pastor als Hirte, macht oft eigentlich nur einen kleinen Teil der gesamten Arbeit aus. Ist manchmal, also ist unterschiedlich, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei manchen ist es ein ziemlich kleiner Prozentsatz von wöchentlichen Tätigkeiten, wo man sagen kann, da lebt der Hirte als Hirte. Da ist der Pastor wirklich in einer Hirtenfunktion, weil die Dinge ihn dann wirklich als Hirten auch ausmachen und kennzeichnen. Jetzt könnte man natürlich den Fehler machen, dass man von den Pastoren erwartet, dass sie noch mehr Hirte sein sollen. Da zäumt man aber das Pferd eigentlich von der falschen Seite auf, denn wir sollten viel mehr nach denen Ausschau halten, die einfach Hirten sind, ob sie nur so heißen oder nicht, und ihnen das zusprechen, dass sie die eigentlichen Pastoren sind, dass sie die eigentlichen Hirten sind im ursprünglichen Sinne. Und die Pastoren, also die so heißen, und die manchmal keine echten Hirten sind, so wie ich zum Beispiel. Ich habe die Berufsbezeichnung des Pastors, bin aber eigentlich in dem Sinne, wie ich es jetzt auch beschreibe heute Abend, nicht wirklich ein Hirte an vielen Stellen. Und diesen Leuten, die sollte man das machen lassen, was sie gut können, anstatt von ihnen zu erwarten, Dinge zu tun, für die sie eigentlich nicht geschaffen sind. Da muss man dann eher gucken, wie bezeichnet man wen. Ja? Kann man da vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen nachjustieren in den ganzen Ämterbezeichnungen oder so. Aber nur weil jemand Hirte heißt, heißt noch nicht, dass er einer ist. Und nur weil jemand nicht so heißt, heißt es nicht, dass er nicht vielleicht einer der größten Hirten weit und breit ist. Genau, das war jetzt nochmal ein kleines Appell in eigener Sache. Aber wie sieht ein guter Hirte einer Gemeinde aus? Also wie sieht ein guter Hirte der Gemeinde Jesu aus? Und hier ein kleiner Versuch, das nochmal zu skizzieren. Also Hirten verkörpern erstmal, und das ist eigentlich die wichtige Grundlage, Hirten verkörpern eine Eigenschaft, die Gott zutiefst in sich trägt. Er ist der Oberhirte, Petrus sagt es so, Jesus ist der Oberhirte. 1. Petrus 5, das kommt dann gleich nochmal. Hirten verkörpern an der Stelle also Gottes Charakter hier auf der Erde. Die sind sozusagen der sichtbare Niederschlag von dem, was Gott als Charaktereigenschaft in sich trägt. Hirten haben eine große Erreichbarkeit, sie sind für Menschen da. Und das ist bei diesen 5 Diensten, die wir uns anschauen, eigentlich eine der zentralen Eigenschaften des Hirten, dass er von seinem ganzen Fokus her, von seiner ganzen Ausrichtung, von seiner Herzenshaltung her auf Menschen ausgerichtet ist. Er nimmt Menschen wahr. Er ist für Menschen da, der Hirte. Die Aufmerksamkeit der Hirten gilt den Menschen mit all ihren Nöten, Sorgen, Erfolgen und Lebenssituationen. Ein guter Hirte, der kennt die Namen der Kinder von den Leuten aus der Gemeinde und noch deren Namen von den Puppen und was weiß ich was. Und der interessiert sich für die persönlichen Details im Leben seiner Schafe. Ein Hirte hat eine große Hingabe. Ein Hirte hat ein aufopferungsvolles Herz für die Herde, die ihm anvertraut ist. Und genau das ist auch einer der Aufträge eines Hirten. Petrus beschreibt das nochmal ein bisschen in 1. Petrus 5. Da heißt es, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Also selbstlos, ja, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, also nicht, dass ich was davon habe. Ein echter Hirte, der geht mit seinen Schafen nicht auf eine Weise um, als würde er was davon haben, sondern der ist bereit, so wie Jesus das sagt, im Extremfall sein Leben dafür zu geben. Ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ob Hirten als Schäfer wirklich ihr Leben für die Schafe geben. Das keine Ahnung. Aber sie riskieren da ganz schön was manchmal. Ne? Aber Jesus sagt, das ist eigentlich, wenn wir das übertragen auf seinen Dienst und auf den Dienst an Menschen, ist es genau das. Selbstlose Hingabe. So wie Jesus es gemacht hat. Hirten können oft Menschen ziemlich einfach mit hineinnehmen in ihr eigenes Leben. Die teilen sozusagen ihr Leben mit ihnen. Selbst wenn man jetzt nicht sein Leben gibt, im wörtlichen Sinne, für die Schafe, die einem anvertraut wurden, ist es das Wesen eines Hirten, dass er eigentlich doch sein Leben gibt. Also er teilt sein Leben. Es ist, bei einem, wenn man einem echten Hirten, also Menschen mit einem Hirtenherz begegnet, es ist so leicht, Teil seines Lebens zu werden und sein eigenes Leben auch mitzuteilen. Solche Leute, denen gelingt es, ihr Leben mit vielen zu teilen. Und ich meine, Hirten jetzt auf dem Feld, ja, die leben mit den Schafen auf dem Feld. Das sind nicht diejenigen, die mal kommen, um die Wolle abzuholen oder so, ja, und irgendwie zu gucken, was man noch rausziehen kann aus der Herde, sondern das sind diejenigen, die wirklich mit auf dem Feld bei den Schafen leben. Und ein Hirte in der Gemeinde Jesu ist jemand, der weiß, wie die Leute leben. Der lebt mit denen. Das ist einer, der Anteil gibt am Leben. Für einen Hirten sind Beziehungen oft alles. Ein echter Hirte in der Gemeinde Jesu, der lebt und stirbt, kann man sagen, für Beziehungen. Und das liegt daran, weil er ein brennendes Interesse am Wohlergehen der Herde hat. Sein Herz brennt dafür, dass die Herde sicher ist, dass sie geschützt ist, dass es der Herde gut geht. Hirten bauen nicht Häuser, sondern sie bauen Herzen. Das ist das, was einen Hirten antreibt, jetzt im übertragenen Sinne auf uns Menschen gerichtet. Jesus sagt es ja zu Petrus an einer Stelle, du sollst jetzt nicht mehr länger Fische fangen, sondern du sollst Menschen fischen. Und genauso kann man das für die Hirten sagen, sie sollen nicht mehr länger Schafe hüten, sondern sie sollen eigentlich Menschen hüten. Ihre in Obhut nehmen und auf sie aufpassen, auf sie achten. Das Innere der Menschen interessiert einen Hirten oft mehr als die äußeren großen Bewegungen im Reich Gottes. Das hat dann mit dem Fokus zu tun. Ein Hirte nimmt die einzelnen Menschen wahr. Das ist bei den anderen fünf Diensten nicht bei allen unbedingt der Fall. Da kann es sein, dass man untergeht mit seinen persönlichen Befindlichkeiten und Problemen, die gerade oben aufliegen. Kann sein, da rast ein Prophet voll drüber weg. Oder auch ein Evangelist oder ein Lehrer, der kann dir zwar erklären, wie das einzuordnen ist, aber er hilft an der Stelle möglicherweise nicht. Aber das ist das, was der Hirte tut. Ein Hirte, der Fokus eines Hirten, der liegt auf den Herzen der Menschen. Wolfgang Simson, der drückt das mal gut aus, der sagt, der Hirte hat eine besondere seelsorgerische Fähigkeit, erlöste Beziehungen zu Gott und zueinander zu fördern, Steine des Anstoßes aus dem Weg zu räumen und beziehungsmäßige Knoten zu lösen, damit die Gemeinde als Familie weiterhin organisch und gesund funktionieren kann. Das ist die Fähigkeit, so die Salbung eines Hirten. Sie sorgen sich um Menschen, wie eine Henne ihre Küken so unter sich nimmt, und dafür sorgt, dass sie überleben, dass sie groß und stark werden, dass es ihnen gut geht. Das ist der Dienst eines Hirten. Hirten sind in dem Sinne auch wie Väter für ihre Kinder. Also das ist vielleicht sogar an der Stelle manchmal das bessere Bild als jetzt ein Schafhirte oder so, weil ich meine, ein Vater, der auf seine Kinder Acht gibt, der sorgt dafür, dass die Kinder selber mal erwachsen und zu Vätern werden. Und das ist eigentlich so der Dienst eines Hirten auch oder aller dieser fünf Dienste, die bringen wieder, die reproduzieren sich. Ein Prophet wird neue Propheten hervorbringen und ein Hirte wird neue Hirten hervorbringen. In dem Sinne wie ein Vater. Ein Hirte auf dem Feld, der macht nicht die Schafe zu Hirten. Aber das Bild dient für andere Aspekte. Aber ein Vater, der ist für seine Kinder da, damit sie selber groß und reif und erwachsen werden und selber zu Vätern werden. Und das ist das, was in der Gemeinde Jesu eigentlich passieren sollte. Dass es Hirten gibt, die neue Hirten hervorbringen. Der Dienst geistlicher Hirten, der hat viel mit geistlicher Vaterschaft zu tun. Geistliche Vaterschaft für einzelne Menschen oder auch geistliche Mutterschaft. Deswegen hört man auch im Neuen Testament eigentlich nicht wirklich von Hirten, die so umherziehen, so wie die Propheten manchmal oder die Evangelisten, die mal hier und mal da auftauchen und dann wieder wechseln, verrichten ihren Dienst kraftvoll, hauen auf die Pauke und es geht los und dann sind sie wieder weg in einer anderen Stadt, wie wir das letzte Woche von den Evangelisten auch uns angeschaut haben, sondern Hirten können so gar nicht agieren, weil sie Beziehungen leben. Und Beziehungen, die entstehen nicht im Vorbeirennen, indem man mal hier und da mal kurz auftaucht, sondern Hirten haben oft auch was Kontinuierliches, weil sie wirklich Beziehungen, heile Beziehungen leben und schaffen und hervorbringen. Ihre Fähigkeit sind tiefe und gesunde Beziehungen. Das sieht man auch bei Jesus. Also Jesus verkörpert alles in sich irgendwie, aber eigentlich auch sein Hirtendienst wird auch deutlich an seinem Umgang mit seinen 12 Jüngern oder dann auch mit den 3 Jüngern, die nochmal so ein engerer Kreis eigentlich waren. Also das waren Petrus, Jakobus und Johannes, die eigentlich, kann man sagen, wie eine enge Freundschaft nochmal zu Jesus hatten, die über das hinausging, was die anderen Jünger hatten. Also die waren in bestimmten Schlüsselsituationen, hat Jesus nur diese 3 mitgenommen. Der hat sich in sie investiert. Johannes wird bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Also wo man merkt, das ist eine Innigkeit von Beziehungen, die Jesus hatte, zu bestimmten Leuten mehr als zur großen Masse. Und an der Stelle lebt er eigentlich was vor, dass er sich in einzelne Menschen investiert und nicht nur in die großen Massen, die kommen, das auch. Ja, da werden wieder andere Dinge deutlich vom Wesen Gottes. Aber an bestimmten Punkten investiert er sich jahrelang in einzelne Menschen und hütet sie und macht aus denen die größten Leiter und Apostel aller Zeiten und nimmt sie rein in seinen Dienst, in die intimsten Momente seines Dienstes, wo er die Toten auferweckt und alle anderen rausschickt, wo er im Garten Gethsemane dann ist und seine Jünger mitkommen und er dort Schweiß und Blut, kann man sagen, schwitzt, aus Angst und aus, naja, wie soll ich sagen, Unruhe über dem, was passieren wird, bis er Frieden von Gott findet in der Situation und er nimmt sie mit und will eigentlich, dass sie mitbeten und die verpennt und er nimmt sie trotzdem mit rein. Und wie ein Hirte seine Schafe, auch wenn die Schafe auch versagen an einigen Stellen. Aber das ist das, wo Jesus eigentlich dieses Hirtenamt lebt und Vaterschaft lebt, wie kein anderer. Gute Hirten, die wissen außerdem, wer zu ihrer Herde gehört und wer nicht. Also kein Mensch kann die ganze Welt retten und sich um alle kümmern. Das ist manchmal vielleicht der Anspruch mancher Hirten, die an der Stelle eigentlich nochmal mehr Klarheit von Gott brauchen, wo ihre Herde ist. Weil kein Mensch kann sich um alle kümmern. Und das ist auch das, was Petrus eigentlich hier in diesem Brief weitergibt, in dem Kapitel 5, Vers 2 sagt er, das ist nochmal was anderes, er sagt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Also er sagt nicht so ganz universal, hütet alle Schafe auf dieser Erde, die zu Gottes Herde gehören, sondern er sagt, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Also der Teil der Herde Gottes, der um euch rum gerade ist. Auch Hirten haben keinen universalen Auftrag, für alle da zu sein, weil sie es nicht schaffen würden. Wer das versucht, der brennt aus. Die Herde Gottes, die bei euch ist, also nicht die gesamte Herde Gottes im ganzen Land oder auf der ganzen Welt, sondern die bei uns ist, also sozusagen der kleine Teil aus Gottes riesiger Herde, den er uns jetzt im Moment gerade anvertraut, der um uns rum ist, dafür haben Hirten eine Hirtenfunktion. Das ist ja auch insofern klar, dass ein Hirte eigentlich nicht der eigentliche Leiter der Herde ist, sondern es ist Jesus. Ein Hirte ist wie jeder andere Dienst, den wir uns anschauen in den Wochen, eigentlich, man kann sagen, wie ein Abteilungsleiter, also wo Jesus mal so ein bisschen was von seiner Autorität teilt und sagt, ich vertraue dir einen Teil meiner Gemeinde an und dafür hast du jetzt die Fähigkeit von mir, einen Weg zu bahnen und die Gemeinde zuzurüsten in genau dem Bereich, wo ich dich befähigt habe. Und hier taucht es auf in diesem Vers, den ich vorhin schon genannt habe, in Vers 4. Da heißt es, denn wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Der Oberhirte ist Jesus. Und er hat einige Hirten, die ihm helfen, in manchen Bereichen der Herde nochmal mit Hand anzulegen. Aber deswegen hat auch kein Hirte dieser Welt die Verantwortung für alles und für alle, sondern immer nur für einen bestimmten Bereich. Hirten wissen, dass bestimmte Dinge im Menschen nur durch Beziehungen entstehen und heil werden. Und das ist auch wichtig zu wissen. Jeder Dienst, den wir in der Bibel sehen, hat eine bestimmte Kraft, in bestimmten Bereichen bestimmte Dinge zu tun und zu verwirklichen von dem, was Gott vorhat. Es gibt manche Dinge, die geschehen nur, wenn Propheten da sind. Es gibt manche Dinge, die werden nur klar, wenn Lehrer da ist. Und es gibt manche Dinge, auch in der Gemeinde Jesu, die geschehen nur, wenn echte Hirten da sind, wo wirklich heile und gesunde Beziehungen entstehen. Manche Dinge, die wachsen durch die unterschiedlichen Bereiche und manche Dinge, die wachsen nur durch den Dienst von echten Hirten und durch echte Beziehungen. Und genau darum braucht es Menschen, die genau dafür viel Zeit haben. Und es ist vielleicht eine der Sachen, woran es unserer Zeit und unserer Generation am meisten mangelt, nämlich heile und gesunde Persönlichkeiten, die Zeit haben für Menschen, die Zeit haben für Beziehungen. Damit Gott wirken kann, durch Beziehungen hindurch, damit wirklich was heil werden kann. Wir leben in einer Kultur, die absolut auf Aktionismus auch gebaut ist und auf Leistungsfähigkeit, viele Dinge zu schaffen, viel zu veranstalten, viel zu leisten, und die Gemeinde Jesu spiegelt das immer wieder. Also durch alle Zeiten hindurch sieht man, also dass der Zeitgeist, sage ich mal, immer auch die Gemeinde prägt, und es ist ein Kampf in jeder Generation, die Dinge, also den Dingen was entgegenzusetzen, die eigentlich die Menschen zerstören. Und dazu zählt in unserer Zeit auf jeden Fall dieser Drang, dieser unzubändigende Drang, zu leisten und zu schaffen und zu veranstalten und Aktionen durchzuführen, und dass wenig Zeit ist für tiefe, echte Beziehungen. Und das ist aber das, was Gott auf dem Herzen liegt. Deswegen schafft er Hirten, die genau an der Stelle ihre Leistungsfähigkeit haben, nämlich dass sie Beziehungen leben können und dass sie dazu beitragen können, dass echte, heile, gesunde Schafe dabei rauskommen, gesunde Menschen. Und manches geschieht eben nur durch Beziehungen. Ich bin persönlich da nicht besonders gut darin, also solche Beziehungen zu schaffen und zu leben und auch zu genießen oder so, weil ich immer auch auf andere Sachen fokussiert bin. Aber Gott hat mich das an einigen Stellen schon mal versucht auch zu lehren. Ja, zum Beispiel, einfach als Beispiel, vor ein paar Jahren, da waren meine Frau Madalina und ich mit einem befreundeten Ehepaar im Schwimmbad in Marienberg. Ja, das ist jetzt kein besonders geistlicher Dienst, so müsste man im ersten Moment denken. Und das war auch eine Woche, die ziemlich stressig war, ziemlich voll war, wo ich dachte, wie soll ich das schaffen? Und jetzt gehe ich ins Schwimmbad, ne, mit einem befreundeten Ehepaar. Wir hatten das aber ausgemacht und haben es gemacht. Und dieses Ehepaar, die haben viel Spannung in ihrer Ehe gehabt, also wo die Ehe nicht gut lief und vieles war herausfordernd. Die waren auch noch nicht lange verheiratet, wir selber auch nicht. Und wir waren einfach an dem Tag mit denen unterwegs, haben Zeit mit denen verbracht, Spaß mit denen gehabt, uns unterhalten. Und am Ende von dem Tag haben die gesagt, das war der schönste Tag in ihrer Ehe, den die bisher hatten. Wo ich dachte, krass. Also der Satz hat gesessen, weil ich dachte, das ist doch jetzt kein, also ich sag mal, ich müsste doch jetzt noch dies machen und das machen und meine geistlichen Tätigkeiten und Dienste am Laufen halten. Stattdessen gehe ich mit Freunden ins Schwimmbad. Ne? Und dann sagen die, das war der schönste Tag in ihrer Ehe, seit die zusammen sind. Wo wir gemerkt haben, da ist ein Potenzial drin, in Beziehungen, in Gemeinschaft, in Freundschaft, was Gott nutzen möchte, wo was heil werden kann. Ist jetzt nicht alles heil geworden dadurch, aber am Ende war es vielleicht einfach ein schöner Tag. Aber dieser Satz war auch für mich so ein Reden Gottes, wo ich gemerkt habe, es kann mehr drin stecken, in solchen Momenten echter Gemeinschaft und echter Beziehung, als ich auf den ersten Blick manchmal denke. Manchen ist es sowieso klar, manche leben das und haben da auch eine Fähigkeit, überall wo die hinkommen, entsteht Gemeinschaft. Und bei anderen ist es aber nicht so, und da muss man das auch ein Stück weit suchen. Man ist nicht dafür dann gemacht, eine Hirte zu sein in dem Sinne. Aber bestimmte Dinge geschehen auch in meinem Leben nur bei echten Begegnungen, wenn ich echte Beziehungen lebe, wenn ich echte Freundschaften lebe. Und wenn mir das schwerfällt, dann ist es gut, das zu suchen und auf Impulse Gottes zu reagieren und Möglichkeiten zu finden, dass ich wenigstens so ein Stück weit reinwachse in das, was die Hürden eigentlich schaffen. Und das ist das, wozu die Hürden da sind, unter anderem eine Gemeinschaft zu schaffen, eine Herde eigentlich zu schaffen, die eins ist und die in sich heil und gesund wird. Das fällt den anderen Diensten oft nicht so leicht. Was würde passieren, wenn wir manchmal auch einen ganzen Teil unserer Tätigkeiten weglassen würden und einfach mal unverkrampft Beziehungen leben würden und Gemeinschaft haben würden? Es könnte sein, dass manchmal in kürzerer Zeit mehr erreicht wird, als bei den vielen Dingen, die wir durchführen und versuchen zu reißen fürs Reich Gottes. Hirten sind genau diejenigen, die die Gemeinde Jesu zurüsten, damit dieser Aspekt wächst und durchkommt und sich diese Eigenschaft Gottes wirklich manifestiert und niederschlägt. Aber wie alle anderen Dienste brauchen auch die Hirten die Ergänzung durch diese anderen Dienste. Also ich habe das in den letzten Wochen immer wieder versucht, so ein bisschen herzustellen, den Zusammenhang. Es braucht diese Dienste alle. Und an den Stellen, wo es fehlt und wo die sich nicht kennen, nicht miteinander vernetzt sind und sich nicht wertschätzen, geht viel von der Kraft verloren, die Gott eigentlich reingelegt hat. Und bei den Hirten ist es nicht anders. Hirten, die alleine stehen und alleine leiten, sind zwar angenehme Leiter für unser Befinden. Deswegen werden auch Gemeinden oft, ist es so, dass Hirten manchmal leiten, die Menschen suchen sich automatisch Menschen, von denen sie sich verstanden fühlen und wo sie sich angenommen fühlen. Und sowas entsteht, wenn Hirten alleine leiten, aber das ist nicht wirklich hilfreich, um die Gemeinde Jesu zur Reife zu führen. Sie erfüllen nur einen Aspekt. Und bestimmte Dinge werden nicht geschehen, solange nicht diese anderen Dienste präsent sind. Die Risiken von Hirten, die bestehen unter anderem darin, also ein Risiko eines Hirten ist, dass er zu leicht den Blick fürs Ganze verliert. Und dass er, also Hirten gehen förmlich auf, auch in den Beziehungen, in den einzelnen Menschen, die sie vor Ort haben und die sie vor Augen haben. Und ihnen liegt die Herde so sehr am Herzen, dass sie die Herde schützen wollen und sich um sie kümmern wollen. Und andere Dienste, die ihren Fokus nicht auf den einzelnen Menschen haben, die wirken für einen Hirten oft als Bedrohung. Wenn da einer kommt, der andere Dinge gerade im Blick hat, und es gibt mitunter, ist es manchmal leider auch so der Nebeneffekt von anderen Diensten, die ihren Fokus auf was anderes gerichtet haben, dass sie aus Versehen halt dann auch manchmal über Leichen gehen, ja, und über einzelne Menschen drüber wegrauschen und nicht wahrnehmen, was an der Stelle jetzt gerade wichtig gewesen wäre. Das ist einfach so. Und da brauchst du die Hirten, die genau den Fokus darauf richten. Die Hirten dienen in der Gemeinde Jesu auch unter anderem dazu, das Problem mit der Hintertür zu lösen, was ich letzte Woche angesprochen habe, also Evangelisten und auch andere Dienste, die kriegen es hin, dass zur Vordertür die Massen reinkommen in das Reich Gottes, in die Gemeinde Jesu, und die verschwinden aber auch manchmal hinten raus genauso schnell wieder, wie sie gekommen sind. Man weiß nicht, wo sind die eigentlich geblieben. Große Evangelisation und so. Und nach einigen Jahren kann man gucken, wie viel Prozent haben wir eigentlich verloren, und das ist oft verheerend. Und an der Stelle sind die Hirten eigentlich genau diejenigen, die es hinkriegen, diese Prozentzahlen zu halten. Und diese Menschen, diese einzelnen Menschen, das sind ja einzelne Schicksale auch und Lebensgeschichten, den Menschen auf eine Weise zu begegnen, dass die Gott begegnen in dieser Zugehörigkeit zur Gemeinde Gottes und nicht nach hinten raus wieder abhauen. Ein Hirte, der eine enge Anbindung an Jesus, an den Oberhirten hält und der das versucht, das Ganze auch mit im Blick zu haben und eine Wertschätzung entwickelt für die anderen Dienste, der wird von Gott gebraucht werden, auf mächtige Weise wirklich Gemeinde zu bauen und auch Gemeinschaft zu bauen. Es ist aber genau so, also es ist enorm wichtig, das im Blick zu behalten, was Paulus sagt, dass eben die Gemeinde Jesu auf dem Fundament der Apostel und Propheten steht und dass durch die Apostel, Propheten, Lehrer und so hindurch eigentlich Gottes Wirken, Gottes Wille in die anderen Dienste hineinfließt. Wenn man das Ganze umkehrt, geht jede Menge verloren, auch jede Menge von Gottes übernatürlicher Kraft. Die Entwicklung ist aber immer so, wenn diese anderen Dienste nicht existieren, also so die Apostel, Propheten und so weiter, oder nicht miteinander verwoben sind, die sich gegenseitig nicht wertschätzen, dann werden Menschen immer diejenigen, was ich gerade gesagt habe, zu Leitern ernennen und ihnen folgen, die ihre Bedürfnisse stillen. Und das sind dann oft die Hürden. Ich glaube, deswegen hat sich das auch in der Kirchengeschichte so entwickelt, dass die Pastoren eigentlich die Leiter oft sind in unseren Gemeindestrukturen, weil das diejenigen sind, die unsere Bedürfnisse stillen. Und das, ja, das sind halt meistens die Hürden. Ich glaube, daran liegt es, weil nämlich an der Stelle die anderen Dienste fehlen, die noch eine Perspektive fürs Ganze haben, wo man von sich selber wegschauen kann, von seinen eigenen Bedürfnissen wegschauen kann zu dem hin, was die Bedürfnisse Gottes sind für diese Zeit, für diese Welt, für dieses Umfeld und für diese Gemeinde, zu der wir gerade gehören. Also ein Mangel an Gesamtperspektive im Leib Jesu und die fehlende Präsenz dieser anderen Dienste führt Menschen immer dazu, dass sie bei denen landen, die ihre Bedürfnisse stillen. Es wird aber ein bestimmter Reifegrad im Leben und auch im geistlichen Leben erst erreicht werden, wenn auch die anderen Dienste da sind, die uns auch helfen, von uns selber wegzuschauen, hin auf Jesus zu schauen und die uns helfen, anzudocken an den Strom Gottes, sage ich mal, der vom Himmel auf diese Erde fließt, dass sein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden und dass nicht unser Wille geschieht und wir noch erhoffen, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Ein Mensch, der 25 Jahre lang im Schoß des lieben Opas verbracht hat, der hat zwar ein enormes Maß an Liebe, Fürsorge, Schutz und Geborgenheit erlebt und das ist super wichtig, aber er wird bestimmte Dinge nicht kennen und nicht beherrschen, die man nur unter dem Einfluss von Lehrern, Visionären und Weltbewegern da draußen lernt. Und deswegen können Gemeinden auch irgendwie existieren, wenn es einfach nur liebe Hirten gibt. Und die leisten einen super wertvollen Dienst. Aber es braucht das andere, damit wirklich was zur Reife kommt. Das eine ist nicht besser oder wichtiger als das andere, auch diese fünf Dienste. Es sind einfach nur verschiedene Aspekte vom Wesen Gottes, die man eben nur in unterschiedlichen Menschen auf dieser Erde wiederfindet, in dieser Form, und die man auch nur in unterschiedlichen Umgebungen lernen kann. Die Gefahr ist dabei, wenn Pastoren nicht mit den anderen Diensten zusammenarbeiten und in Verbindung stehen, dann werden Menschen unter ihrer Leitung oft auf sich selbst fixiert. Und ihr könnt einfach mal schauen in unseren Gemeinden, wo ihr so herkommt. In vielen Gemeinden ist es tatsächlich die Realität, dass Menschen einfach auf sich selbst fixiert sind und sich jemanden wünschen, der ihre Bedürfnisse stillt. Und das ist aber genau das, was geschieht, wenn Hirten abgeschnitten sind, eigentlich vom übernatürlichen Wirken Gottes, was auch durch diese anderen Dienste hindurch kommt. Also ich habe das am ersten Abend so erklärt, es ist wie eine Fließrichtung vom Himmel auf die Erde, durch diese verschiedenen Dienste hindurch. Paulus sagt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer und dann die ganzen anderen Dienste. Aber wenn Hirten die Hauptleiter der Gemeinde sind, dann erwarten die Menschen, dass sich alles um sie selbst dreht. Und das passiert leider auch oft. Und für einen Hirten, für einen Pastor geht es eine Zeit lang gut. Der kriegt es irgendwie hin, bis er irgendwann im Burnout endet. Weil das ist nicht das, wozu die Gemeinde Jesu letztendlich berufen ist. Dass es sich um sie dreht und um ihre Bedürfnisse, sondern dass wir hinkommen zu dem, dass das Haupt, nämlich Jesus, die Gemeinde regiert, von oben nach unten durch, und dass wir seine Werkzeuge auf dieser Erde sind. Und die Hirten, die tragen dazu bei, dass wir heil werden, dass wir wirklich Teil von der Gemeinschaft Jesu werden, vom Leib Jesu werden. Aber sie haben es nötig, dass die anderen Dienste ihres dazu beitragen, damit wir lernen, von uns selber wegzuschauen. Eine andere Gefahr für die Hirten ist, dass sie anfangen, Menschen an sich anstatt an Jesus zu binden. An sich selbst anstatt an den Oberhirten. Das ist ziemlich verständlich, wenn man wirklich eine Fähigkeit hat, Beziehungen zu schaffen und hervorzubringen, dann ist es was, was eigentlich ziemlich automatisch passiert, dass Menschen mir nachfolgen anstatt Jesus. Dass Menschen gebunden sind an bestimmte Leute, und man erlebt es auch, wenn es Menschen in einer Gemeinde gibt, die an der Stelle eine richtige Stärke haben. Es gibt Leute, die sind von ihrem ganzen Wesen her Seelsorger. Da merke ich, wenn ich solche Leute treffe, ich würde denen alles erzählen, sofort, ob ich die kenne oder nicht. Es gibt Leute, die haben eine väterliche Ausstrahlung oder eine mütterliche, wo man sich so geborgen fühlt, so angenommen, wie man ist. Man hätte keine Hemmung, die an allem Anteil haben zu lassen. Und das ist tatsächlich auch wohltuend. Und es ist aber auch ein Risiko an der Stelle, sich auf Menschen zu verlassen und nicht auf Gott. Und für viele Leute ist es eine Katastrophe, wenn so der enge Ansprechpartner plötzlich keine Zeit hat und nicht da ist, nicht ansprechbar ist, dann bricht die Welt zusammen, weil sie es nicht gelernt haben, letztendlich abhängig zu werden von Jesus. Durch solche Hürden hindurch, das zu lernen, sie als Vorbilder zu nehmen und von ihnen das zu lernen, was es bedeutet, dem eigentlichen Hirten nachzufolgen. Und das ist ein Risiko für Hirten, dass sie das nicht rechtzeitig durchschauen und dass die viele Jahre lang Menschen nicht hinführen zu Jesus, sondern einfach Gemeinschaft schaffen. Und Menschen letztendlich an sich binden, Menschen nicht zur Quelle führen, zu der ein Hirte die Schafe eigentlich führen sollte. Das ist das Merkmal eines Hirten. Ein Hirte versorgt seine Schafe, und das, was wir als Menschen im eigentlichen Kern wirklich brauchen, ist Gott selbst und ist Gottes Gegenwart. Jesus sagt, die Tür zu den Schafen bin ich. Ein echter Hirte, der findet den Zugang zum Menschen durch Jesus hindurch, und Menschen werden letztendlich auch nur durch Jesus hindurch Teil vom Reich Gottes werden. Und ein Hirte, der schafft es, Menschen eigentlich im Alltag, im alltäglichen Geschehen immer wieder in die Obhut Jesu zu führen und sie zur Quelle zu führen, wo sie wirklich gestärkt und genährt werden und das finden, was sie brauchen. Der Wert von Hirten, also sind ja nicht nur Risiken und Schwierigkeiten, sondern das, was Hirten wirklich, also wo sie eine enorme Kraft entfalten, das zeigt sich halt eben, wie ich es gesagt habe, im Zusammenspiel mit den anderen Diensten. Aber Hirten sind eigentlich wirklich fürsorgliche und mitfühlende Leiter, die die Lösung für jede Menge Probleme bieten. Ich habe mal vor einigen Jahren bei einer Konferenz habe ich Larry Crabb predigen gehört. Das ist ein Psychologe aus den USA, ein Professor. Und der ist durch und durch auch Psychologe. Aber er sagt, wenn Gemeinde wirklich Gemeinde wäre und wenn es eine heilsame, tiefe Gemeinschaft gäbe in dem, was Gemeinde ist, würden die Psychologen einen ganz schönen Anteil ihrer Klienten verlieren. Weil ganz viel von den Problemen und von den Nöten, die Menschen haben, die werden eigentlich heil in echten tiefen Beziehungen. Es folgen so viele auch psychische Erkrankungen und Defizite und Schwierigkeiten daraus, dass Menschen keine echten tiefen Beziehungen leben und nicht kennengelernt haben. Niemand da war, der ihnen das gegeben hat. Und Hirten sind eigentlich diejenigen, die genau das schaffen, die aus einer Gemeinde genau das machen können. Und das hat mich damals bewegt, weil das stößt auch so eine Tür auf, wo man sieht, was könnte Gemeinde Jesu alles sein. Und damit es dazu kommt, dass es sowas wird, braucht es Hirten. Brauchst Menschen, die wirklich in dem Bereich ihre Stärken haben und eine Salbung von Gott eigentlich sowas freizusetzen. Hirten schaffen durch die Beziehung zu den Menschen eine Atmosphäre des Vertrauens. Das sind die Leute, die man in sein Leben und in sein Zuhause reinlässt, ohne viel Anlaufschwierigkeiten. Das sind die, mit denen man seine Eheprobleme bespricht. Das sind diejenigen, mit denen man seine Schwierigkeiten auf Arbeit oder mit seinen pubertierenden Teenies zu Hause bespricht. Und das sind die Leute, wo man merkt, die geben einen Sicherheit in dem alltäglichen Leben mit Jesus. Wenn es den Hirten gelingt, voll bei den Menschen zu sein, aber gleichzeitig auch eine tiefe Abhängigkeit zu Jesus zu entwickeln und auch zu seinem übernatürlichen Wirken, und wenn man auch eine Wertschätzung für andere Dienste hat, dann können diese Hirten es schaffen, Gottes Wirken und seine Kraft in den Alltag der Menschen hineinzulenken. Und Menschen in ihren alltäglichen Problemen und Sorgen hinzuführen zu Jesus. Danny Silk, der beschreibt es so, coole Beschreibung, Pastoren, also Hirten, bringen den Menschen die fürsorgliche Gegenwart Gottes nahe. Anstatt die Menschen zu sich zu ziehen, um ihnen ihre Liebe für die Verwundeten zu zeigen, führen die Pastoren die Menschen in die Gegenwart Gottes, damit sie dort finden, was sie brauchen. Genau das ist der wesentliche Punkt. Hirten verstehen es wie kein anderer, eine heilende Gemeinschaft unter Christen zu schaffen. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Larry Crabb, diesem Psychologen, hat ein gutes Buch genau dazu geschrieben, könnt ihr mal lesen, Connecting, das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. Und da würde ich halt zu diesem, was er sagt, wirklich ergänzen, die Hirten sind eigentlich diejenigen, die sowas in Kraft setzen und da den Durchbruch bringen in der Gemeinde Jesu. Hirten verstehen es, den Durst der Seele zu stillen. Den Durst, den die menschliche Seele hat, den stillen Hirten vom Himmel her, von Jesus her und schaffen es, die Seele der Menschen zu erheben, eigentlich zu Jesus hin. Dass Menschen wieder anfangen können, auf Jesus zu schauen. Gute Hirten führen ihre Schafe möglichst immer direkt zur Quelle und nicht zu den alten, abgestandenen Pfützen oder zu ihren eigenen Trinkflaschen, die sie bei sich führen. Davon wird eine Herde nicht wirklich satt. Sondern nur, wenn eine Herde zur Quelle geführt wird, wo das Wasser fließt, wo der Boden fruchtbar wird und wirklich Gras wächst, da kann eine Herde überleben. Was Menschen wirklich im tiefsten Inneren brauchen, ist Jesus. Und Jesus sagt es selber. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Die Aufgabe der Hirten ist es, zu hüten und immer wieder in den alltäglichen Situationen des Lebens zur Quelle zu führen. Und dieses zur Quelle führen, also zu Jesus führen, ist aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied zwischen echten Hirten und falschen Hirten. Also die Propheten im Alten Testament, die nennen es die Hirten, die sich selber weiden. Ne, also die werden zwar Hirten genannt, aber in Wirklichkeit weiden sie nicht die Herde. Und ich glaube, das ist der zentrale Unterschied, dass echte Hirten, die führen die Herde zur Quelle, unmittelbar. Echte Hirten geben sich nicht damit zufrieden, wenn Menschen alleine schon wegen der Gemeinschaft oder den guten Gottesdiensten oder Veranstaltungen glücklich sind. Das ist altes Wasser trinken. So kann man auch überleben eine Zeit lang. Aber es ist nicht dasselbe, wie direkt von der Quelle zu trinken. Und Hirten, echte Hirten werden sich nicht damit zufrieden geben, wenn der Zustand in ihrer Herde über Jahre so ist, dass sich die Herde mit abgestandenem Wasser zufrieden gibt und darin ihr Glück findet, sondern sie werden immer suchen, zur Quelle zu kommen. Echte Hirten werden immer versuchen, Menschen so nah wie möglich an Jesus ranzuführen. Echte tiefe Erneuerung geschieht in der Begegnung mit Jesus selbst und nicht in der Begegnung mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Werkzeugen hier auf dieser Erde. Das sind nur Wegweiser hin zu ihm. Und ich möchte zum Schluss einfach noch einen prophetischen Traum an der Stelle weitergeben, der vor 500 Jahren in Annaberg geträumt wurde, von einem Mönch, damals Friedrich Mykonius. Und dieser Traum, den er damals hatte, der drückt, finde ich, ziemlich gut nochmal aus, was es bedeutet, zur Quelle hingeführt zu werden, was eigentlich so dieser Hirtendienst auch macht. Friedrich Mykonius war damals ein junger Lateinschüler hier in Annaberg, der wollte gerne Ablass für seine Sünden bekommen und hat es nicht gekriegt, weil er nicht genug Geld hatte. Johann Tetzel, der war damals insgesamt zweimal, glaube ich, 3 Jahre insgesamt in Annaberg und hat hier Ablass verkauft. Und dieser Friedrich Mykonius war 19 Jahre alt und verzweifelt auf der Suche nach Gott und nach Vergebung und hat es nicht bekommen. Und hat aber gewusst, sein Vater hat ihn da auch sehr gut geprägt, hat gewusst, es muss einen anderen Weg geben. Und er ist dann ins Kloster eingetreten und er sagt, das ganze religiöse Leben hat ihn eigentlich in tiefe innere Finsternis hineingeführt. Und er hat Gott gesucht und er ist hier in Annaberg ins Franziskanerkloster eingetreten als 19-Jähriger und hat dann am nächsten Tag, also in der nächsten Nacht, einen Traum gehabt am 15. Juli 1510. Den finde ich sehr spannend. Ich würde mal, habt ihr noch kurz ein paar Minuten? Einfach ein paar Passagen daraus vorlesen. Ja, Annaberger Chronik, Paulus Dionysius. Einfach ein paar Passagen aus diesem Traum. Da ich nun eingeschlafen war, oder vielmehr schlafend wahrhaftig wachte, deuchte mich, wie ich, das ist schönes Deutsch von damals, wie ich in eine große, weite Wüste gekommen wäre. Darin war nichts als alles öde, ein Steinfels und Klippe an der anderen. Fast in der Gestalt, wie man bei Christi Kreuz zu bauen und zu malen pfleget oder wie um das Schloss Stolpen in Meißen sind. Also kam mir's vor, wäre die ganze Welt nichts denn eine steinige Wüste. Darin ich mich ohne einen Geleitsmann oder Gesellen verirrt hätte, da war kein grüner Baum, kein Sträuchlein, kein Kräutlein, noch Gräslein, sondern lauter Wüstenei und Einsamkeit. Da suchte ich einen Ausweg, wie ich möchte, zurecht und an einen Ort kommen, da entweder Tiere oder Menschen sich aufhielten, denn da selbst war ganz und gar nichts, sondern nur eine weite Wüste. Da ich eine Weile in den Felsen hin und wieder auf und nieder kletterte und endlich ermahnete, fing ich an zu zweifeln, ich würde aus dieser großen und durch die ganze weite Welt reichende Wüste nimmermehr herauskommen können. Kürzlich, aus Not, beschloss ich, ich wollte meine Seele meinem Herrn Christi und seinem Vater zu treuen Händen empfehlen und also sterben, denn ich konnte vor Müdigkeit nicht mehr weder gehen noch stehen, sah mich der halben um und erblickte einen Winkel unter einem Felsen, dahin begab ich mich, saß und lehnte mich mit dem Haupte zu beiden Seiten an, breitete meine Hände aus, hob meine Augen auf zum Himmel und befahl meine Seele mit großem Seufzen Gott dem Vater zu treuen Händen. Indem ich also saß und auf den Willen des Herrn wartete, siehe, da deuchte mich, ich hörte von ferne einen Menschen zu mir kommen. Als ich nun ganz fleißig mit aufgespitzten Ohren darauf Achtung gab, ob jemand käme, dann nahte sich zu mir ein Mann ziemlicher Länge, eines fröhlichen Angesichts und Stirne, doch mit einer Glatze, hatte ein langes, kastanienbraunes Haar und Bart, doch etliche graue Härlein mit eingemenget, mit einem grünen kurzen Rock und darüber mit einem roten Mantel, der auf der linken Schulter in einem Knoten zusammengebunden war. Bekleidet, so war er. Da merkte ich alsbald, dass es der heilige Apostel Paulus wäre, denn ich hatte ihn zuvor in solcher Gestalt unter den anderen Aposteln gemalet gesehen. Ich überspringe mal was. Er aber ging vollends gar zu mir heran, ergriff mich mit seiner rechten bei meiner linken Hand, half mir auf die Füße und sprach, steh auf und geh mit mir, es wird alles mit dir besser werden. Wir wanderten eine Weile miteinander, da fing der Weg an, etwas beherzter und gewöhnlicher zu werden. Doch konnte ich noch keine menschliche Spur merken, so sehr weit hatte ich mich verirrt in dieser Wüstenei, darin kein Wasser war. Wir gingen noch ein wenig weiter und siehe, da fing ein lustiges Tal an und eröffnete sich eine schöne Wiese, dass ich nicht weiß, ob auch etwas Schöneres, Lustigeres und Anmutigeres zu gedenken sei. Es hingen an den Gräsern die Tautröpflein, die gaben von der Sonne, so darin schienen allerlei schöne Farben von sich und glitzerten wie Sternlein. Es waren so mancherlei farbene Blumen all da, davon ging so ein lieblicher Geruch aus, dass ich auch dieselbe göttliche Zierde und den himmlischen Geruch an einem ganzen Tag nicht genugsam erzählen und beschreiben könnte. Ich aber erlabte mich über alle Maßen und hätte gerne ein wenig an dem Orte geruht, aber mein heiliger Gefährte hieß mich fortgehen. Wir kamen mitten in das Tal hinein, mich deuchte, es müsste um 11 oder 12 um den Mittag zu sein, da hörte ich ein Geräusch von einem fließenden Bächlein, wurde auch plötzlich eines lebendigen Wassers inne, das entsprang allda, nicht mit einem grausamen Gemurmel, sondern mit einem feinlieblichen Gebrodel. Ich sah dahin, da war das Wasser so schön hell und klar wie ein Kristall, dass man auch bis auf den Boden sehen konnte. Allenthalben darin lagen kleine Steine und Sand wie Gold an den Ufern, wuchs nichts Unreines, sondern schöne Blümlein und Kräuter. Da fiel ich nieder auf meine Knie, denn mich dünkte, es wäre mir dieser mein Gefährte von Gott darum geschickt, dass er mich zu diesem Wasser des Lebens führen sollte. Ich machte mich fertig und wollte das Wasser aus der Hand trinken und meine durstige Seele damit erlaben, aber mein Gefährte wollte es nicht zulassen, sondern richtete mich wieder auf und sagte, komm und trinke lieber von der Quelle selber. Je mehr ich aber das Wasser ansah, je mehr gelüstete mich zu trinken. Es besorgte mich auch, die Quelle und der Brunnen möchten etwa noch weit von dannen entlegen sein und ich also noch größeren Durst leiden müssen. Doch tröstete mich, dass ich so einen getreuen Gefährten hatte, Wenn er würde sehen, dass ich etwa in eine Ohnmacht fallen sollte, würde er mir leichtlich zu trinken gestatten. Wir begaben uns ein wenig weiter fort und siehe, da lag vor uns ein weißer, runder Marmorstein, ungefähr 1,5 Ellen hoch. Da wir nun nahe hinzukamen, sah ich, dass es ein ganzer, gewachsener Stein, gar nicht zusammengefüget oder in die Runde ausgehauen war. Inwendig hatte er ein Rundloch, dadurch drang Wasser gleichsam mit ganzer Gewalt heraus. So hieß mich mein Gefährte aus dem Brunnen trinken. Ich fiel zuerst auf meine Knie und dankte Gott. Danach richtete ich mich auf und wollte aus der Hand von dem Wasser des Brunnens trinken. Da ich nun hineinsah, da war das Bildnis Christi im Brunnen, gleich wie ein Gitter zu sein pfleget, eingemacht. Mich deuchte aber, es wäre der lebendige Christus selbst, und das Kreuz, daran er geheftet war, war ins Geviert in den Marmorstein eingefasst. Nicht anders als ein starkes Gitter. Es schwamm nicht, sondern das Wasser ging über das Kreuz 2 oder 3 halbe Ellen in die Höhe. Da ich nun mit den Händen Wasser schöpfen wollte, sah ich, dass dieselben großen Wasser, denn unter dem Kreuze war es eine grundlose Tiefe, aus den Wunden des gekreuzigten Christi, aus dessen Händen, Füßen und Seiten entsprangen. Zuerst so blutrot, dass auch ein Rubin dagegen verdunkelte, und danach so hell und klar wurden wie ein Kristall. Da ich das sah, entsetzte ich mich über diesem göttlichen Werke in dem Brunnen und achtete mich unwürdig, dass ich auch nur ein einziges Tröpflein von diesem Wasser, so von dem Herzen des Herrn Christi geflossen, anrühren sollte. Ich wartete also mit dem Trinken und gedachte an die Worte Petri: Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, und fiel nieder auf die Knie. Da ergreift mich mein Gefährte mit seiner rechten Hand bei meinem rechten Fuß, den ich auf dem linken liegen hatte, und wirft mich gar in den Brunnen hinein. Mein Herr und mein Gott, wie geschah mir da? Mit meinem Haupte berührte ich die Brust Christi, und die große Quelle der Wunden in der Seite mit Händen und Füßen lag ich auf dem ganzen Leib des Gekreuzigten und hielt mich daran, dass ich nicht gar ertrinke, und wäre fürwahr ertrunken, wenn du mich nicht gehalten hättest. In meinem Munde, Herzen und Leib empfand ich einen lieblichen Trunk, wodurch mein Inneres und Äußeres erquicket und lebendig gemacht wurde. Als ich mich aber mit dem Trunke wohl ergötzete, richtete ich mich auf und schämte mich, dass ich so ein großer Sünder auf einem so heiligen Widerhalt liegen und mit einem solchen Trunk, dessen weder Engel noch einige andere Kreaturen würdig seien, erlabet werden sollte. Da ergriff mich mein Gefährte und zog mich wieder aus dem Heilbrunnen, fragte mich, ob ich getrunken und mich erquicket hätte. Ich aber dankte dem Vater unseres Herrn Jesu Christi für diese große Gütigkeit an mir armen Sünder erzeiget, erkannte mich unwürdig solcher Gnade, durfte aber doch vor großer Reverenz ihn nicht fragen, warum er mich also in den Brunnen auf Christum, den Gekreuzigten, gestürzt hätte. Da sagte er: So weißt du nun, dass du nicht aus dem Bach, sondern aus dem Brunnen und von dem, da der Brunnen herkommt, selbst getrunken hast. Und es sind noch mehr Geschichten, es ist dann spannend, der führt ihn weiter zu einem riesen Erntefeld und er sagt ihm, er soll die Ernte mit einholen, und er weiß nicht wie, und dann sieht er einen Schnitter, der schon dabei ist, und ihm wird gesagt, er soll von diesem Schnitter lernen, wie er die Ernte einholen soll, und lernt es dann von ihm, und 7 Jahre später bringt Luther seine Thesen raus in Wittenberg, und Friedrich Mekonius, dieser Mönch aus Annaberg, wird ein Mitarbeiter von Martin Luther und hilft als Reformator von Mitteldeutschland mit, die Ernte einzuholen. Ja? Wo an der Stelle Gott ihn durch diesen Traum eigentlich rausgeholt hat aus der Finsternis, in der er innerlich war, und hat ihn berufen, die Ernte in Mitteleuropa mit einzuholen. Und das, was ihm gesagt wird an dieser Stelle, ist, er soll aus dem Brunnen selbst trinken, aus der Quelle selbst trinken, und er sieht Jesus darin. Und ihm wird verweigert, aus dem Bach zu trinken, der daraus fließt, sondern er soll hingehen zur Quelle. Und in diesem Traum war das Paulus, der ihm das gesagt hat, aber im Grunde ist das der Dienst der Hirten. Genau dahin Menschen zu führen, immer wieder in den alltäglichen Problemen, in den Schwierigkeiten, hin zu Jesus, hin zur Quelle, von ihm zu trinken und von ihm erneuert zu werden. Amen.